Ja, der Friede sei mit euch allen. Uwe hat gesagt, ich sollte mich kurz vorstellen. Ich versuche es wirklich kurz zu halten. Ich heiße Serge Klause, bin in Lippinghausen aufgewachsen, also gar nicht weit weg von hier. Das heißt, als wir 1990 nach Deutschland gekommen sind, ich bin nämlich in Kasachstan geboren und habe meine Berufung letztendlich, den Glauben an Jesus Christus in einer Brüdergemeinde, in einer russlanddeutschen Brüdergemeinde lutherischen Bekenntnisses in Bündehöfen-Werfen kennengelernt. Und dort habe ich auch meine Frau kennengelernt, Anna. Wir haben zusammen 4 Kinder, eine Tochter und 3 Söhne. Und ich bin dann von da aus nach Krelingen zum Studium, weil ich nicht wusste, sollst du in eine freie Akademie gehen oder doch lieber an die Uni, wo Gott mich da gebrauchen will. Und da stellte sich heraus, es soll doch die Uni sein, die Landeskirche, dann nach Heidelberg und Münster. Dort habe ich mein Vikariat gemacht, habe da die Arbeit der Evangelischen Allianz Deutschland kennengelernt. Vorher war es immer so klein, der Brüdergemeinde wusste ich, was richtig ist und wer alles so falsch ist. Und da weitete sich dann im Studium die Sicht. Und da habe ich wirklich Feuer gefangen, einfach zu sehen und also diesen Wunsch, gemeinsam unterwegs zu sein und zu gucken, was verbindet uns und nicht nur darauf zu gucken, die ganze Zeit, worin unterscheiden wir uns. Genau, dann habe ich mein Vikariat in Münster gemacht, bin nach Spenge gekommen, habe da meinen Probedienst gemacht, 22 Monate und jetzt bin ich seit 2,5 Jahren Pastor in Kirchlengern und wohnen tun wir seit 16 Monaten hier. So auf der anderen Seite von den Schienen, drüben. Ja, das ist manchmal echt irre, was für eine Mauer das ist, ja. Ja, ich möchte noch einmal kurz beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort haben und dass wir uns darum versammeln können und dass du uns da begegnen möchtest. Und so bete ich dich, dass du uns die Herzen aufschließt für dein Wort und dein Wort für unsere Herzen. Amen. Die Jahreslosung für 2019 ist ja eine Aufforderung. Wir sollen uns auf die Suche begeben, ein Jahr lang suchen. Und zwar den Frieden. Suche den Frieden und jage ihm nach, heißt es da. Aber was ist der Frieden? Ich habe gestern von einem aufschlussreichen Experiment gelesen. Da gab man Kindern ein weißes Blatt und hat ihnen gesagt, malt mal auf die eine Seite Krieg und auf die andere Seite Frieden. Was würdet ihr auf der rechten Seite malen, also auf der zweiten Seite zum Frieden? Was würdet ihr da hinmalen? Kanonen? Nein, das ist ja zum Krieg. Aber zum Frieden? Was würdet ihr beim Thema Frieden malen? Ein Herz, ja. Eine Taube, ja. Ja, Menschen, die sich die Hände schütteln. Bei den Kindern war das so, die haben zum Krieg, da kamen ja sofort Kanonen, die haben das voll ausgemalt. In der Luft, auf dem Land, auf der See, wie Krieg aussieht. Das konnten die sich richtig gut vorstellen. Und bei den meisten Kindern, die wussten nichts, was sie auf die Seite zum Frieden malen sollten. Da gab es ein paar, die haben Symbole gemalt, wie eine Taube oder ein Blümchen. Andere haben so eine Idylle gemalt, ein Haus mit einem Schornstein und so ein Schaukel, Kinder, die da schaukeln und so. So eine Idylle. Und das ist auch unheimlich schwer zu greifen, finde ich. Was ist denn der Friede? Andere Kinder, die haben dann noch einmal Krieg gemalt, aber dann durchgestrichen. So, also Frieden ist da, ist immer nur die Abwesenheit von Krieg. Also da, wo kein Krieg ist, ist also Frieden. Ob das so ist, wage ich zu bezweifeln. Ich wage mal eine Definition oder beziehungsweise die Übersetzung des Wortes ist ja Shalom, das Wort, das hebräische Wort. Und man kann es übersetzen mit unversehrt sein, heil sein, Wohlbefinden oder auch ungestörtes Verhältnis zwischen Personen, also ein Beziehungsbegriff. Das alttestamentliche Wort Shalom hat einen gewaltigen Radius, einen unendlich weiten Horizont. Gesundheit in der Familie ist eingeschlossen, Erfolg im Beruf, soziale Gerechtigkeit, gute außen- und innenpolitischen Verhältnisse. Alles ist inbegriffen in dem Wort Shalom, Frieden. Und als Grundbedeutung der hebräischen Wortwurzel, da wird genug haben, vermutet. Frieden hieße dann Menschen, und zwar Ausnahmslos alle Menschen haben genug. Allen geschieht Genüge. Alle erfahren Genugtuung und können vergnügt sein. Wie gesagt, das alttestamentliche Wort Shalom hat einen unendlich weiten Horizont. Aber zugleich hat Shalom einen ganz eindeutigen Mittelpunkt. Shalom heißt, im Zentrum steht Gott selbst. Gott selbst. Und wenn das Zentrum klar ist, dann kann der Bereich drumherum auch weit sein. Ich glaube aber, gefährlich wird es, wenn die Mitte verrutscht. Dann wird Gott zu einer Bezeichnung für heile, gute Verhältnisse und Shalom meint den Traum von einer kommenden idealen Weltgesellschaft, eine Ideologie. Die Frage nach dem Frieden lautet biblisch so: Ist Gott für uns? Ist Gott für uns? Wenn ja, dann ist wirklich alles gut. Einmal runtergebrochen auf zwischenmenschliche Beziehungen. Bei Anna und mir war das so, in den ersten Jahren, wenn wir einen Konflikt hatten, da war ganz oft unterschwellig eigentlich die Frage, sag mal, bist du für mich oder bist du gegen mich? Es gab unterschiedliche Themen, aber am Ende, wenn man sich gefragt hat, was ist eigentlich das Problem, dann kam ganz oft raus das Gefühl, hey, du bist doch gegen mich. Und das mussten wir erst klären. Bin ich jetzt wirklich gegen dich oder geht es mir eigentlich nur um die Sache? Ja. Die Frage ist, ist Gott für uns? Und wenn nein, dann hilft es nicht, dass wir Resolutionen unterschreiben, Demonstrationen veranstalten und Transparente entfalten. Ist Gott gegen uns, dann ist alles nur frommer Phrasenfriede, ohne Fundament. Frieden mit Gott hat nichts mit Waffen und mit Abrüstung zu tun, sondern mit dem Opfer auf Golgatha. Hier ist der Friede, von dem die Welt nicht zu träumen wagt. Frieden mit Gott ist nicht zu beschreiben als Gefühl oder Innerlichkeit, sondern es beschreibt das neue Verhältnis. Der Friede ist nicht mein Friede als Eigenschaft, sondern ist der Friedensschluss Gottes mit mir. Durch seine versöhnende Tat ist Friede gemacht. In dem Propheten Jesaja heißt es, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das ist das Ziel seines Kreuzestodes. Und Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5, ist auch überschrieben mit Friede mit Gott. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein paar Verse weiter. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Und nochmal ein paar Verse weiter. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum. Bist du schon dahin durchgedrungen? Suche Frieden und jage ihm nach. Wenn deinem Frieden dieses Zentrum fehlt, dann fehlt dir das entscheidende Fundament. Und ich glaube auch heute, auch jetzt da über unseren Tellerrand hinaus gesehen, auch die weltpolitische Lage, bei uns in Europa ist Frieden, aber ich glaube, der äußere Friede trügt, ist trügerisch, wenn Gott nicht mit da ist und wir Frieden mit Gott haben. Und wenn das klar ist, dann möchte ich jetzt einen Schritt weiter gehen und mit euch nicht über die Weltpolitik reden, darüber könnte man ja auch lang und breit diskutieren. Nein, ich möchte mit euch unseren Nahbereich anschauen. Auch als Christen haben wir ja nicht mit allen Menschen wirklich Frieden, obwohl das wird bei euch bestimmt ganz anders sein. Luther, der sagt dem Sinne nach, Friede mit Gott bedeutet Krach mit sich selber. Das Alte und das Neue liegen sich in den Haaren. Krach auch mit der Umwelt. Denn wenn ich Frieden mit Gott habe, werde ich zu einem Fremdkörper in dieser Welt. Störenfried. Friede mit Gott ist durchaus nicht gemütlich. Wir geraten in den Schwitzkasten, in Stresssituationen. Mit wem habt ihr einen Konflikt? Jetzt wird es etwas persönlicher. Welche Beziehung ist ziemlich angespannt, jetzt aktuell oder dauernd oder immer wieder? Mit den Eltern oder Schwiegereltern oder einem Elternteil vielleicht? Mit den Kindern oder einem bestimmten Kind? Mit dem Partner oder der Partnerin? Vielleicht mit einer Nachbarin, einem Kollegen, einer Schulkameradin oder vielleicht sogar der Chefin, dem Chef, mit einem besten Freund, mit dem Finanzamt oder alle auf einmal. Frieden mit Gott, das kann auch Druck bedeuten in der Welt. Das hat auch König David erlebt, der die Jahreslosung, die steht ja in einem Psalm, in dem Psalm 34, Vers 15. Es ist ein Psalm Davids. Und bei manchen Psalmen ist auch aufgeführt, was, an welche Situation der Verfasser da wohl dachte, als er den Psalm aufschrieb. Und so ist das auch in diesem Psalm. Wenn das hier nicht stehen würde, also diese Überschrift, diese kurze Erläuterung, ich wäre selbst nicht drauf gekommen, dass der in diese Situation hineingehört. Und zwar war David damals schon zum König gesalbt. Aber er war noch kein König. Er war auch schon mit der Tochter von Saul, seinem Vorgänger, dem amtierenden König, war er verheiratet. Und sein Sohn war sein bester Freund. Aber es gab trotzdem zwischen ihm und Saul Krieg. Es gab auch Krieg zwischen den Israeliten und Philistern. Da hat ja David dann auch mal sich eingemischt, als Hirte noch, und hat den Goliath erschlagen. Davon wussten alle noch. Und umso länger David bei Saul war, umso mehr hatte der irgendwelche Wutanfälle und hat versucht, ihn umzubringen. Und immer wieder haben ihn Leute, Freunde gerettet aus der Situation. Und irgendwann kam es so schlimm, dass er wirklich abhauen musste. Er konnte nicht mehr da bleiben und er dachte sich, am sichersten bin ich, wenn ich zu den Feinden überlaufe. Und als er dann da angekommen war, merkte er, boah, das war keine gute Idee, weil die Leute haben ihn erkannt und dann haben die sich erinnert an das Lied, das gesungen wurde. Saul schlug 1000, David aber 10.000. Dann dachte er, die Leute, ich habe denen die besten Leute genommen, die werden mich doch steinigen mindestens oder mir die Knochen brechen oder was auch immer. Er bekam es richtig mit der Angst zu tun, vor allem vor dem König Achish. Und dann kam er auf eine Idee, dass er, als er dann zu dem König geführt wurde, da stellte er sich wahnsinnig. Er tobte, als man ihn festhielt, er rannte gegen das Tor, mit dem Kopf immer gegen das Tor und fing an zu sabbern, die Speichel floss ihm in den Bart rein, also stellte sich richtig, es hat wirklich gut funktioniert. Und der König, der sagte, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist, warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habe ich zu wenig Wahnsinnige hier, dass sie ihn auch noch herbringt, bei mir zu toben? Und dann wollte der ihn nicht nach Hause reinlassen. Sollte der in mein Haus kommen? Nein. Und so ist David entkommen. Und von da ging er und rettete sich in die Höhle bei der Stadt Adullam. Dorthin kamen dann auch seine Brüder, als sie das mitbekommen haben. Also das ist so zwischen Gath und Jerusalem, so in Bethlehem, ich glaube in die Richtung wollte er, genau die Mitte. Und da in den Höhlen versteckte er sich und dann kamen da Leute. Und das Spannende ist, da heißt es wörtlich, und alle, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, kamen mit zu ihm. An diese Geschichte erinnert sich David und lobt in den ersten 10 Versen Gott für seine Hilfe. Er berichtet keine Einzelheiten von seiner Flucht und Errettung. David spielte mit großer Geschicklichkeit den Verrückten vor dem König Achish. Aber so verrückt, seine Torheiten zu besingen, war er nicht. David besingt nicht sich selbst und seinen tollen Einfall, sondern lobt Gott. Also ich glaube, in seiner Situation würde ich dann sagen, ey, das war so eine geile Idee. Und die haben es alle geglaubt. Die sind alle drauf reingefallen. Davon erwähnt er nichts. Weil ihm klar ist, dass es auch hätte anders ausgehen können. Er hat es sofort gedeutet, Gott hat mich da rausgerettet. Nicht ich mit meiner tollen Idee. Und ab Vers 12, da schiebt er einen Teil ein, der in die Rubrik Lebensberatung und Lebenskunst gehört. Den möchte ich einmal kurz vorlesen, da steht dann auch die Losung. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Der oder die halte sich an zwei Dinge. Erstens, behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Und zweitens, wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. So macht man das. Tue Gutes und wende dich ab vom Bösen. Zusammengefasst, wende dich mit guten Worten und Taten dem Guten zu. Und mir ist aufgefallen, dass noch eine andere Sache, dass dem David in dem ganzen Psalm kein einziges Mal spricht er da von einem Feind. Das kommt ja in anderen Psalmen vor, dass da wirklich Feinde erwähnt werden und bewahre mich vor denen. Aber das macht er hier in diesem Psalm überhaupt nicht. Er spricht von den Gottlosen, die das Unglück töten wird, von Reichen, die leer ausgehen, im Gegensatz zu denen, die den Herrn suchen, aber von keinem Feind. Ich habe mich gefragt, warum macht er das nicht? Hatte er ja in dem Fall wirklich einen Grund, einen Anlass. Aber ich glaube, also er wurde zwar von Saul angefeindet, aber er selbst sah in Saul keinen Feind, sondern nur den Auserwählten Gottes. Und daran hat sich nichts geändert bis Sauls Tod. Er hielt daran fest, egal was Saul tat, Saul ist der Auserwählte Gottes und deswegen werde ich ihm nichts tun. Frieden mit Gott kann Krach mit der Welt bedeuten. Davon kann und hat David ein Lied gesungen. Und trotzdem singt er, suche Frieden und jage ihm nach. Paulus sagt in Römer 5, dass Gott uns durch solche Anfechtungen, Anfeindungen stark machen will. Gott will uns durch solche Sachen stark machen. Er trainiert unseren Glauben, indem er sich sozusagen versteckt, sich in Schwierigkeiten, uns in Schwierigkeiten führt. Da sollen wir lernen, gerade auf ihn zu vertrauen. Auf ihn. Meister Eckhart, ein frommer Mystiker im Mittelalter, sagte einmal, manche lieben Gott wie eine Kuh. Sie fragen immer, wie viel Milch gibt sie? Wenn wir Gott benutzen, Nutzen aus Gott ziehen, von Gott profitieren wollen, dann lieben wir nicht Gott, sondern uns selbst. Seine Geschenke, aber nicht ihn. Aber Gott will nicht bloß ein Mittel sein für unsere Zwecke. Da kann es geschehen, dass Gott seine Geschenke wie Gesundheit, Erfolg, auch geistliche Erfahrungen, dass er sie zurückzieht. Und dass der zweite Kreis von Shalom schrumpft, bis nur noch das Zentrum übrig bleibt, nämlich Gott. Er ist unser Friede. Und in diesem Zentrum treffen wir uns, in der Evangelischen Allianz, und gucken nicht, was scheidet uns, sondern was verbindet uns. Und das ist der Friede Gottes. Wir bekommen Druck ab wie Jesus und sollen trotzdem wie Jesus den Frieden mit und für unsere Mitmenschen suchen. Wir können ihn nicht wie Christus schaffen. Brauchen wir auch nicht, weil er da ist. Gottes Friede ist da, auch als Frucht des Geistes. Seid ihr immer noch in der Predigtreihe zu den Früchten des Geistes? Noch nicht fertig, aber ich meine, das dritte Wort ist Friede. Also hattet ihr das schon? Es ist eine Frucht des Geistes und Paulus unterstreicht das auch nochmal im Römerbrief in Kapitel 12, ganz im Duktus des Psalms. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, wenn es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, es gibt auch Fälle, wo es nicht möglich ist. Aber da, wo es möglich ist, da habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Vielmehr, und jetzt wird es ganz praktisch, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ihr Lieben, umso näher die Menschen uns stehen, mit denen wir einen Konflikt haben, umso wichtiger ist die Frage, ist er oder sie für mich oder gegen mich? Und manchmal ist diese Frage niedrigschwellig, die sitzt tiefer. Und wenn ich weiß, diese Menschen können gegen mich sein oder auch für mich. Gott ist für mich Und er hat die Mauer zwischen mich und sich gerissen. Ich darf Frieden haben. Er hat ihn geschaffen. Dann ist es unser Auftrag. Und dann schafft Gott es auch in uns durch seinen Geist, dass wir Frieden finden, auch mit den anderen Menschen, auch wenn die keinen Frieden mit uns haben, so wie es bei Saul und David war. David hatte Frieden, auch wenn Saul immer noch darauf aus war, ihn zu töten. Aber er hatte Frieden. Dort, wo Gottes Friede einkehrt, da wird er auch Frucht bringen, auch gegen allen Augenschein inmitten von Angst und Not in der Welt. Und ich beende meine Predigten gern mit einem Zitat aus dem Philipperbrief und heute, finde ich, passt der besonders gut. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.